Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Wie die Coronavirus-Nachrichten auf unser Gehirn wirken. Und wie wichtig korrekte Metaphern und Formulierungen sind.
Wie die Corona-Pandemie zum weltweiten Nachrichtenereignis geworden ist.
Mit Blick auf BBC World News und eine interessante Kooperation mit CNN und Euronews.
Und mit Blick auf die Deutsche Welle und wie in anderen Ländern mit weniger Pressefreiheit das Interesse an News made in Germany auf einmal stärker gefragt sind.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Erika Singer. Die Medienjournalistin stellt in ihrem aktuellen Beitrag auf taz.de fest, dass sich Lokalzeitungen als Folge der Corona-Pandemie von dem Image lange sehr verbreiteten Terminjournalismus verabschieden. In diesem Umdenken sieht Singer durchaus eine Chance für lokale Medien. Zitat: Die Krise offenbart Widersprüche des derzeitigen Systems Zeitung. Während der Bedarf nach gutem Journalismus steigt, schicken Verlage ihre Redaktion nach Hause. Dabei könnte es ganz anders sein. Die Lokalzeitungen könnten die großen Profiteure der Krise sein.
Die zweite Meinung.
Kommt heute von Herrn Pähler.
Das stimmt, ne? Die Lokalzeitungen, die könnten die großen Gewinner der Corona-Medienkrise sein. Die Betonung liegt allerdings auf könnten, Konjunktiv. Es stimmt zwar durchaus, durch die Corona-Pandemie braucht es gerade jetzt guten Lokaljournalismus, weil viele Menschen sich dafür eben sehr interessieren, wie die Lage vor ihrer Haustür aussieht und welche konkreten Auswirkungen zum Beispiel auch politische Entscheidungen auf ihr Leben vor Ort haben. Corona, das ist ein globales Phänomen, das überall auf der Welt lokal spürbar ist. Und die lokalen Geschichten dahinter aufzudecken und zu erzählen, das ist die Aufgabe des regionalen Journalismus, nicht der bisherige Terminjournalismus. Wer das gut macht, Achtung, wieder Konjunktiv, der hätte sehr wahrscheinlich wirklich gute Chancen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Ich fürchte nur, wir werden das nicht erleben, denn die Realität, die sieht leider in vielen lokalen Medienhäusern eben ganz anders aus. Wegbrechende Einnahmen, Kurzarbeit war gerade schon Thema und häufig eben auch vor allem noch immer eine fehlende, echte digitale Transformation. Die machen es vielen lokalen Medienanbietern leider sehr schwer, sich ja durch die Corona bietenden Chancen für sich zu nutzen. Schade.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das internationale Medienmagazin.
Herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe. Und wir waren weiter Social Distance, jetzt nicht den Inhalt betreffend, aber ich melde mich aus unserem Studio in Berlin.
Und ich bin wie gewohnt in Münster. Da sind also die 2 Meter auf jeden Fall gewahrt. Ja. Und das Thema, in das wir heute abtauchen, das ist aber noch weiter entfernt. Wir wollen uns nämlich mal genauer anschauen, wie die Corona-Pandemie zum weltweiten Nachrichtenereignis geworden ist.
Vor 2 Wochen, da sind wir ja mit euch schon akustisch an die US-Westküste gereist, haben gehört, wie es rund um Hollywood, der Filmbranche, jetzt während der Pandemie geht.
Letzte Woche haben wir dann Chinas Medienstrategie fürs Ausland analysiert. Stichwort: China schickt seine Diplomaten zu Twitter statt zu traditionellen Medien.
Das könnt ihr in den Podcast nochmal nachhören. Heute, da geht es nach Russland. Die Tagesschau berichtete in dieser Woche von rund 87.000 Corona-Infizierten und damit haben dann Russland China überholt. Experten rechnen aber mit einer hohen Dunkelziffer. Dennoch versucht der Kreml Optimismus zu verbreiten, erfahren wir in dem Tagesschaubericht. Heute berichtet die Taz unter der Schlagzeile Putin allein zu Haus, dass sich in Russland Online-Widerstand gegen die Einschränkung der Grundrechte formiert. Putins Umfragewerte seien indes so niedrig wie lange nicht mehr.
Gerade kam dann noch die Meldung, dass der russische Regierungschef sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Das ist Mikhail Mishustin. Und der Chef der russischen Regierung, der hat sich jetzt in Quarantäne begeben. Aber schauen wir nochmal weiter. Reporter ohne Grenzen, die haben vor ein paar Tagen ihr jährliches Pressefreiheitsranking veröffentlicht. Und Russland rangiert wie im Vorjahr auf Platz 149 von 180. Und in der Begründung heißt es, Zitat: Russland verfolgt kritische Journalistinnen und Journalisten mit Hilfe von Extremismusvorwürfen und treibt seine Pläne für ein souveränes, bei Bedarf vom Rest der Welt abtrennbares Internet voran. Aus Regionen wie Tschetschenien und der annektierten Krim dringen nur noch wenige unabhängige Nachrichten heraus.
Kommen wir jetzt zur Deutschen Welle, denn die verzeichnet aus Ländern mit weniger freien Mediensystem ein besonderes Interesse an Nachrichten zur Corona-Pandemie. Das gilt für viele Sprachen, zum Beispiel Türkisch. Wie es konkret im Fall Russland aussieht, das weiß Christian Trippe. Er war Korrespondent in Moskau und Kiew. Heute leitet er die russischsprachigen Programme bei der Deutschen Welle und ist jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Hallo, Herr Trippe.
Einen guten Abend.
Ja, wie werden Ihre Inhalte jetzt während der Corona-Pandemie denn genutzt?
viel, viel intensiver als zuvor. Medien sind Krisengewinner, das ist für Medienforscher nicht neu. Bei der Deutschen Welle insgesamt haben wir viel, viel mehr Leser, Hörer, Nutzer, Zuschauer als zuvor. Die Abrufzahlen gehen durch die Decke. Im März haben wir insgesamt, also in allen Sprachangeboten und Programmen, mehr als 1 Milliarde Zugriffe auf unsere Programme gehabt. Und dieses Interesse, dieses gesteigerte Interesse an Medieninhalten in der Krise, wenn es draußen ungemütlich und unübersichtlich wird, vielleicht sogar gefährlich, das spüren wir auch und gerade bei den russischsprachigen Angeboten.
Das heißt, wenn wir auf die russischsprachigen Angebote mal schauen, auch vielleicht die russisch sprechenden Nutzer, bekommen Sie von denen eigentlich auch Feedback und was sagen die Ihnen möglicherweise?
Naja, also die Kommentarfunktion auf unseren Seiten haben wir schon vor 2 Jahren geschlossen, schließen müssen, weil das vom Community-Management her einfach nicht mehr zu handhaben war. Zu viele Trolle, zu viel aggressiver Müll und das war einfach nicht mehr zu handeln. Aber auf unserer Facebook-Seite und bei YouTube, wir betreiben auch 2 YouTube-Kanäle, da sind die User aktiv und das Feedback, das wir zu Corona einsammeln, das werten wir aus. Und das Fazit ist ganz einfach, russischsprachige User haben genau die gleichen Fragen an das Leben wie Corona-Geschädigte überall auf der Welt. Wie lange dauert das Ganze? Wie komme ich halbwegs gut durch die Quarantäne zu Hause? Wann ist der Lockdown endlich vorbei? Moskau ist ja auch im Lockdown. Und wie kann ich mich persönlich vor Ansteckung schützen? Das sind die elementaren Fragen, die die User haben.
Was glauben Sie, warum entscheiden die sich auch verstärkt für Informationen von der Deutschen Welle?
Also aus der Medienforschung wissen wir, dass gerade Deutschland für Menschen in Osteuropa, in der ganzen ehemaligen Sowjetunion eine Art Beispiel ist für Politik, für Gesellschaft, für Technologie, für die Organisation des Zusammenlebens. Und 65%, das hat mal eine Umfrage ergeben, unserer Nutzer informieren sich bei der Deutschen Welle darüber, um zu erfahren, wie die Deutschen das regeln, wie die Deutschen mit Problemen umgehen. Und das wird natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie, wird diese Zahl eher noch mal steigen.
Jetzt ist die Deutsche Welle ja eigentlich für Berichterstattung im Ausland da, aber in Deutschland, da gibt es ja auch viele Menschen, die Russisch sprechen. Wie können die sich denn bei Ihnen informieren und kommen die auch zu den Angeboten der Deutschen Welle?
Die kommen auch, die sind herzlich eingeladen. Auf dw.com/russian landet man auf unserer Seite mit vielen, vielen Angeboten. Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, jetzt gerade besonders stark geklickt. Und wir haben zum Coronavirus sehr früh, als die Pandemie gerade losging, eine eigene Rubrik eingerichtet. Dort wird fein säuberlich und übersichtlich all das eingestellt und gesammelt, was wir in russischer Sprache zur Pandemie veröffentlichen.
Wie nehmen Sie denn die Corona-Berichterstattung in den klassischen russischen Medien wahr?
Also was ich dazu erzählen kann, ist nicht empirisch abgestützt. Keine Auswertungen, keine Statistiken, sondern das sind meine persönlichen Beobachtungen als jemand, der recht regelmäßig russisches Fernsehen einschaltet und der Pressespiegel aus Russland liest. Zunächst sind da die verbliebenen liberalen Medien, die sich an westlichen journalistischen Standards orientieren. Das ist eine Handvoll Zeitungen und Online-Portale, mehr sind das nicht mehr, die aber berichten so umfassend und so abwägend wie möglich. Und die bemühen sich, ein umfassendes Lagebild aus und über Russland zu zeichnen. Ganz anders aber sieht das im Fernsehen aus. Die Sender in Russland sind ja allesamt auf Kreml-Linie und im russischen TV, da gibt es eine ganz besondere Programmfarbe, die kennen wir hier nicht, die sogenannten analytischen Programme. Viele davon mit Talk-Elementen, manche sind auch reine Talkshows. Und diese Sendungen, die sind sehr reichweitenstark, alle nationalen Sender bieten das an. Und da geht es schon sehr robust zur Sache. Die Moderatoren sind immer parteiisch, immer auf einem scharfen nationalpatriotischen Kurs gegen den Westen. Und die Beiträge in diesen Formaten, die sind meistens Polemiken, boshaft, manipulativ. Nach unseren Maßstäben, nach unseren handwerklichen Maßstäben fragt man da besser nicht, wenn man eine solche Sendung sieht, das ist nicht gut für den Blutdruck. Und in diesem Programm, da nimmt die Corona-Berichterstattung in den letzten Wochen natürlich auch spielt eine große Rolle. Die haben ausgiebig darüber berichtet, dass eine Einheit russischer Soldaten in Norditalien bei der Seuchenbekämpfung geholfen hat. Und diese Berichterstattung wurde genommen als Folie, um den bevorstehenden Zerfall der Europäischen Union zu beschwören. Der Tenor ist durchgängig. In Russland ist alles unter Kontrolle. Die Behörden hier in Russland machen alles richtig. In Europa dagegen ist Solidarität Mangelware, genauso wie Schutzmasken. China dagegen wird ganz kräftig gelobt. Also nach meinem Eindruck, meinem subjektiven Eindruck, stilisieren diese russischen TV-Programme den Kampf gegen das Virus zu einem Kampf der politischen Systeme. Und in diesem Umfeld bewegen wir uns.
Wenn Sie das so beschreiben, frage ich mich, wie ist denn eigentlich das Verhältnis der russischen Mediennutzer zu diesen Medien? Bekommen die auch Bluthochdruck?
Ich befürchte nicht. Also bei meinen letzten Reisen nach Russland, die Programme, die Narrative, die Polemiken dieser Sendungen gehen nicht spurlos an der Öffentlichkeit vorbei. Das erlebt man im Alltag, man erlebt es leider im Alltag.
Vielleicht können Sie uns auch noch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen Ihrer Arbeit bei der Deutschen Welle nehmen. Sie haben ja schon gesagt, was Sie auch teilweise dann für Änderungen vorgenommen haben. Aber wie reagieren Sie ansonsten in Ihrer Berichterstattung auf die Corona-Bedürfnisse Ihrer Nutzer?
Das Virus macht erfinderisch und es hat auch uns journalistisch erfinderisch gemacht. Wir sind in einem partiellen Lockdown, wie alle. Das heißt, jeder von uns, der von zu Hause aus arbeiten kann, recherchieren, texten, Beiträge zusammenbauen, der macht das auch. Nur wer wegen der Technik ganz unbedingt, wegen Studiozeiten etwa, reinkommen muss, geht auch ins Funkhaus. Auf unseren Social-Media-Kanälen haben wir sehr viele schöne kleine Geschichten vom Ausharren und Überleben, von Initiativen, Nachbarschaftshilfen. Wir haben originelle Ideen vorgestellt, um das eigene Geschäft zum Beispiel trotz des Shutdowns irgendwie am Leben zu halten. Also konstruktiver Journalismus im besten Wortsinn. Und wir haben sehr persönliche, sehr nahe Geschichten gemacht. Letzte Woche erst von einem russischen Studenten, der wegen der Grenzschließungen plötzlich im Transitbereich des Frankfurter Flughafens gestrandet war. Wie die Tom Hanks Story. Mehrere Tage lebte dieser Student dort, bevor er endlich so einen Sammelrückflug nach Moskau ergattern konnte. Oder wir haben einen Kollegen in Bonn, der mit kleinen Kindern in Quarantäne musste, gebeten, ein Online-Tagebuch zu schreiben, ein verdichtetes Tagebuch, das ganz hervorragend bei unseren Usern angekommen ist.
Das sind jetzt ja zwei Beispiele gewesen, die auch räumlich näher hier in Deutschland waren. Wie kann aber denn die Deutsche Welle auch von hier die Berichterstattung auf räumliche Distanz überhaupt leisten?
Wir haben unsere Korrespondenten in Moskau, wir haben sie in Kiew, wir haben sie in Minsk. Und wir finden viele Geschichten, die auch oft im Zusammenspiel zwischen der Zentrale und den Korrespondenten entstehen, AB-Geschichten. Die deutsche Wirtschaft ist in Russland sehr, sehr engagiert. Nicht nur die großen Konzerne, sondern auch viele kleine mittelständische Betriebe. Wir haben jetzt in unserer TV-Nachrichtensendung heute ein Stück gehabt aus Moskau, aber eben mit Rechercheelementen aus Deutschland. Wie gehen denn diese kleinen Unternehmen, die nicht den großen Konzernapparat hinter sich haben, mit der Corona-Krise um, in Zeiten, wo kein Flieger mehr geht und wo der Handel zusammengebrochen ist? Welche Rolle spielt das Virus? Wie gehen die Mitarbeiter, die russischen, dieser deutschen Firmen in Russland damit um?
Mich würde jetzt zum Ende noch interessieren, wie Sie persönlich die Corona-Pandemie in Bezug auf den Journalismus und die Rolle des Journalismus reflektieren. In den letzten Jahren haben wir immer mal wieder über Vertrauensverlust auch diskutiert. Wenn wir jetzt sehen, wie die Medien genutzt werden oder auch welches Bedürfnis es da gibt, wie sehen Sie das?
Meine Hoffnung, nicht stille, sondern meine laute Hoffnung ist, dass die seriöse, die abgewogene, die abwägende Berichterstattung über diese Krise, über die medizinischen Ursachen, aber die sozialen, die wirtschaftlichen, die politischen Folgen, die Leute zurückbringen zu den etablierten Medien, zu den Medien, die unseren Beruf seriös ausüben. Und dass es vielleicht ein bisschen weniger Geschrei im Internet gibt und ein bisschen weniger Geschrei in den Medien, die in meinen Augen eine zweite Agenda verfolgen. Sicher keine journalistische.
Sagt Christian Trippe, zuständig bei der Deutschen Welle für die russischsprachigen Programme. Herzlichen Dank.
Gerne.
Und gleich geht's von der Deutschen Welle nach London. Wir schauen auf BBC World News hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien? Das reisende Medienmagazin.
Vom Blick nach Russland schauen wir jetzt nach Großbritannien, nach London, dem Sitz von BBC World News. Und wir schauen uns weiter an, wie die Corona-Pandemie auch zum weltweiten Nachrichtenereignis geworden ist.
Da konnten wir eine ungewöhnliche Allianz in den letzten Wochen beobachten zwischen BBC World News, Euronews und CNN, ebenfalls internationale Nachrichtensender.
Und da vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Die BBC, die ist ja der öffentlich-rechtliche Sender in Großbritannien. Das ist ein ähnliches System wie bei uns in Deutschland. Aber die Berichterstattung der BBC im Ausland, die ist kommerziell ausgerichtet. Dazu gehört auch BBC.com oder auch der Nachrichtenkanal BBC World News. Sprich, das Angebot wird über Werbung finanziert.
Tja, und betrieben werden die Angebote von BBC Global News. Und ich hatte in dieser Woche eine Zoom-Verabredung mit dem CEO Jim Egan. Und er hat mir berichtet, dass im März die Zugriffe auf bbc.com um 80% im Vorjahresvergleich gestiegen sind. 180 Millionen Besucher sind es im letzten Monat gewesen. Also nicht nur die Deutsche Welle hat da große Rekordwerte auch vorzuweisen. Er berichtete mir auch, dass in sozialen Netzwerken es deutliche Zuwächse gab. Bei den TV-Quoten kann man sehen, dass in besonders großen Märkten für BBC World News, wie zum Beispiel Indien oder in den USA, die Zahlen um 35-40% gestiegen sind. Interessanterweise steigen aber nicht nur die Zugriffe auf die Corona-Nachrichten, sondern auch auf die Nicht-Corona-Themen. Alles, was zum Bereich Unterhaltung gehört. Und Jim Egan erklärt das so.
Some of the what we call features sites in topic areas such as culture, such as the balance of work and life. And also, you might think it's odd, but actually our travel site is doing particularly well right now, despite it being a time when so few of us are traveling, at least not traveling for pleasure. But I think that reflects the fact that many people are looking forward to lockdown coming to an end. And one of the things that so many people want to do is to be able to get out and start exploring the world again.
Also, Work-Life-Balance-Themen, die funktionieren ebenfalls besonders gut. Vieles aus dem Unterhaltungsbereich und auch der Reisebereich ist gerade extrem nachgefragt. Vielleicht ist das auch, wie er sagte, ein bisschen Sehnsucht, die da so durchkommt.
Virtuelle Reise sozusagen. Mhm. Wir haben ja gerade schon gesagt, BBC Global News, World News, die sind ja eben auch Werbeeinnahmen abhängig. Wie sieht es denn überhaupt gerade da aus bei deren Werbeeinnahmen?
Ja, also da erleben sie bei ihren Medien die gleichen Schwierigkeiten, die wir das ja auch von kommerziellen Medien in Deutschland, in anderen Ländern hören. Der Werbemarkt ist im März eingebrochen und Jim Egan sagte, dass sie an die Werbepartner sehr stark appellieren, gerade in einer Zeit wie jetzt zur Pandemie, die Werbung nicht aufzugeben.
We've been quite vocal in saying we think it's very important that advertisers kind of stick with us, they keep working with us and other serious news organizations, because at a time when there is not just audience demand, but genuine audience need for what quality news organizations do, we need financial support for that.
Also er formuliert das ganz geschickt. Ne? Also er sagt, jetzt in einer Zeit, wo die Nutzerschaft oder die Zuschauerschaft nicht nur das abverlangt, sondern Qualitätsjournalismus richtig benötigt, sei es auch wichtig, dass es da eine finanzielle Grundlage gibt. Und deswegen appelliert er an die Werbepartner, da auch weiter dran zu bleiben. Er hat noch ein anderes Problem geschildert, das war mir gar nicht so bewusst, nämlich das betrifft die Online-Werbung, ist aber eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt, nämlich, dass gerade die Preise richtig kaputt gehen. Also, die Preise gehen für die Werbung zurück, denn es gibt mehr Zugriffe, also mehr Inventar, was zur Verfügung steht, beziehungsweise mehr Werbeplätze, die mit Werbung gefüllt werden können. Aber gleichzeitig gibt es weniger Werbetreibende. Das verschiebt dann den Preis zu Ungunsten der Medienanbieter. Und man kann auch feststellen, dass Marken und Werbeagenturen genau hinschauen, in welcher Umgebung die Marken auftauchen. Und auch hier hat Egan nochmal die Fahne des Qualitätsjournalismus oder des Nicht-Sensationsjournalismus hochgehalten. Das sei doch ein gutes Umfeld für Werbung.
Das dürfte ja aber im Grunde nicht nur ein Problem für BBC World News sein.
Genau, und hier ist es dann auch zu einer interessanten Partnerschaft zwischen BBC World News mit den anderen internationalen Nachrichtensendern Euronews und CNN gekommen. In einiger weniger entwickelten Märkten, also wo zum Beispiel die öffentliche Kommunikationsinfrastruktur nicht so ausgebaut ist, wie zum Beispiel hier bei uns oder in Großbritannien, da konnten dann Einrichtungen und Gesundheitsbehörden, aber auch zum Beispiel die WHO wichtige Informationen an die Bevölkerung nicht ausreichend weitergeben. Und Jim Egan beschreibt die Kooperation, die da entstanden ist, so.
It's quite rare for three big competitors like the BBC, CNN and Euronews to talk to each other, certainly to collaborate on something like this. But of course, circumstances are unusual right now. So it was something where we started the conversation on a Monday morning, and by Thursday of that week, we were pleased to be able to announce that we were setting aside this advertising inventory. And we've been really pleased that the WHO, a number of other agencies, as well as national health ministries have taken us up on our offer, and hopefully it's a small but meaningful contribution to what's going on.
Also, er hat beschrieben, dass sie innerhalb von einer Woche dieses Projekt gestemmt haben. Sie haben auf allen Sendern Werbeinventar zur Verfügung gestellt an Gesundheitseinrichtungen wie die WHO, damit die sie auch die Bevölkerung besser aufklären konnten.
Wo wir jetzt ja gerade schon bei internationalen Sendern quasi sind, was erwartet der Chef von BBC Global News denn, wie sich die Medienlandschaft so grundsätzlich verändert?
Ja, ich habe ihn nach zwei Szenarien gefragt, so nach seinem Best und seinem Worst Case. Fangen wir mal mit dem Schlechten an. Und dort hat er erst einmal so die wirtschaftliche Krise beschrieben. Und wenn man also diese wirtschaftliche Entwicklung sich mal in so einer Grafik vorstellt, ne, also hat das jetzt eher so die Form eines Vs, wo es dann wieder schnell hochgeht, oder eines Us, wo das Tal länger ist, oder eines Ws, also wo es auf und ab geht. So beschreibt er das.
In the worst case, you know, there is a financial crisis, which will threaten the viability of a number of news organizations, including quite big ones, because you know, the language here in the UK is a lot about the shape of the recession and the crisis, you know, and you choose your favorite letter from the alphabet to describe how it might look. Now, everybody is hoping for a V-shaped crisis. In other words, there is a sudden short downturn followed by a quick snapback. It's not at all clear at this stage, despite the fact that we all hope that that will happen, that it will, and there may be something that looks a lot more like a U, or perhaps a W, in terms of what may happen in this crisis. And I think we may see, you know, the demise of some serious news organizations, which affects important issues around media plurality, of diversity of voices in media, and so on and so forth. And so not just in the UK, but in the wider European context, there is a question about the role of governments and public funding. Also, as I said, the role of tech giants and their possible financial support for what's going on.
Also er beschreibt den Finanzdruck, aber auch große Fragen, Einfluss von Tech-Konzernen oder auch die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Legitimationsfragen, die so damit einherspielen, macht sich tatsächlich Sorgen, dass es im schlimmsten Fall durch die Corona-Pandemie in Fragen der Pluralität, der Meinungspluralität auch in Europa zu Konzentrationen kommen kann. Und da macht er sich Sorgen. Aber schauen wir mal noch auf die positiven Entwicklungen, die er erwartet.
On a more positive side, I guess this is a time when we are reminded that the arguments, which I think have always been over-argued about news no longer being relevant, in particular news no longer being relevant to people who are under 30, those have been proven to be misplaced, right? So audiences are going up. Of course, audiences of any age are really interested in what's happening. There is a renewed relationship, not just with news media, but to a degree with all aspects of media, including both commercial and public media. And one thing here in the UK, although I live in the UK, my business is exclusively outside the UK, but here in the UK, the role of the BBC in the UK national media landscape and in UK society more widely has been hotly contested since the last general election here at the end of last year. And that debate has changed quite fundamentally in ways which I think are positive for the BBC and positive for the case of the importance of media, not just as a source of news, but as something that forms a part of our everyday lives. And I'm quite upbeat about that.
Also zwei positive Sachen beobachtet er nämlich, dass die sagen, junge Menschen interessieren sich nicht mehr für News, dass jetzt bewiesen wird, dass das nicht stimmt. Und wir haben ja auch schon darüber berichtet, die BBC in Großbritannien steht sehr stark unter Druck und dass jetzt sie wirklich zeigen kann, warum es wichtig ist, dass sie da ist und dass das auch diese Debatte, meinte er, wieder so in ein besseres Fahrwasser aus seiner Sicht dann auch bringt.
Wobei man ja auch sagen muss, viele Themen wie zum Beispiel Glaubwürdigkeitsverlust von klassischen Medien wie der BBC oder auch die Verbreitung von Hass und Hetze im Netz, das sind ja Dinge, die gerade doch irgendwie total in den Hintergrund geraten sind. Klassische Fernsehnachrichten gleichzeitig, die haben auch gerade wieder Quotenrekorde. Sieht er da denn fast schon sowas wie ein Revival?
Ja, so ganz optimistisch ist Jim Egan da dann doch nicht.
I would largely agree with that, but I think it would be wrong to say for us all who are kind of fans of the role of serious media to sort of breathe a sigh of relief and say, well, that's okay, the dangers and the threats have gone away and we can continue in the way we like to look back on fondly in years gone by. I think, you know, there are still very legitimate questions about the role of public media, the scale of public media, how it should be funded, how we can be responsive to the needs of audiences of any age and in different communities and so on and so forth. But the sort of the most hostile antagonism, which I think was, you know, at its worst, kind of objecting to the very idea of public media. I think that has gone away for a while, and I do think that's good.
Also er glaubt, dass das jetzt die Debatte tatsächlich um öffentlich-rechtliche Medien entschärft. Das ist das Gute, aber so den kompletten Optimismus, den du gerade formuliert hast, den sieht er dann doch nicht.
Okay, aber was ist denn so sein Appell an die Medien grundsätzlich?
Ja, er sagt, Medien sollen jetzt gerade auch während der Pandemie langfristig denken.
I think the role of media during this crisis and thinking in the longer term about how do we change our services and our products to ensure that we're addressing what all the audience needs is important, especially, of course, everyone in the media business is worried about younger audiences and the range of media choices that younger audiences have. And so, you know, I'm interested in what we can learn from this and in the audience growth about holding on to those younger audiences and keeping them with us once the crisis has passed.
Also, wenn die Krise zu Ende ist, ist das die große Herausforderung, dass Medien sich jetzt schon Gedanken machen, wie sie dann auch jetzt die neuen Zielgruppen, die auf einmal die Medien nutzen, dann auch weiter halten können. Ich habe Jim Egan auch noch gefragt, wie denn das Leben eines CEOs gerade ist, wenn man ein Medienunternehmen aus dem Homeoffice lenken muss oder soll. Und er scherzte erst, dass es mit der Wi-Fi-Bandbreite gar nicht so einfach ist, gerade weil er Teenager im Haus hat.
Okay.
Aber mal so ganz im Ernst meinte er, dass es vor allen Dingen nicht so einfach ist, mit allen in Kontakt zu sein, weil ja so das informelle Gespräch fehlt. Und dieser Kontakt sei gerade jetzt besonders wichtig.
You know, there is a degree of stress for everybody right now. Actually, some people really love working from home because it means that their difficult long commute is something they don't have to worry about for a while. They enjoy the peace and quiet of their home study or office or whatever. Other people are finding it really quite difficult, maybe because they live in shared accommodation. It's hard for them to get quiet space. Or they themselves or people in their family and friends network are just really stressed out by what's going on. So trying to be attentive to the differing needs of people and remembering that all of us are different and not everyone's responding in the same way to what's going on, that's quite hard. And it's difficult to do that through Zoom and conference calls. But that's what we're all trying to figure out, right?
Also die große Herausforderung ist es jetzt, ja, die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter tatsächlich dann auch zu erkennen und diese zu befriedigen. Denn auch wenn es natürlich viele Vorteile hat, im Homeoffice zu sein, stresst es am Ende doch viele, und zwar auf einer ganz anderen, unterschiedlichen Art und Weise. Und das lässt sich dann doch mal eben nicht durch so einen Videokonferenzanruf klären.
Soweit der CEO von BBC Global News im Gespräch mit uns bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien? Das forschende Medienmagazin.
Zwischen Dunkelziffern und Krieg gegen das Virus. Viele Metaphern dieser Art, die prägen seit Wochen die Schlagzeilen rund um die Corona-Pandemie.
Deswegen schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie die psychologische Wirkung von Sprache funktioniert. In der vergangenen Woche, da hatten wir euch schon mit dem Projekt Angstfrei News konfrontiert. Es ist ein Nachrichtenangebot von der Angsthilfe. Da gab es auch einige gute Reaktionen von euch, weswegen wir uns jetzt nochmal grundsätzlich mit dem Thema beschäftigen und fragen, was können Nachrichten eigentlich in uns auslösen?
Tja, und dabei werden Metaphern und Zuspitzungen im Journalismus ja gerne genutzt, um komplexe Sachverhalte für die Nutzer greifbarer zu machen. Doch sie können eben auch genau das Gegenteil bewirken. Und dazu müssen wir etwas mal genauer in unser Gehirn eintauchen. Wie genau? Das weiß Markus Reiter. Er ist Journalist und Kognitionswissenschaftler und jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Herr Reiter.
Ja, guten Abend, hallo.
Herr Reiter, wenn Sie sich so die Corona-Berichterstattung ansehen, dann sehen Sie einen Teil ja da durchaus auch kritisch. Also was genau stört Sie daran?
Also eine der häufig verwendeten Metaphern, die wir in der Corona-Diskussion hatten, vor allen Dingen am Anfang und vor allen Dingen in den USA oder bei Macron, war die Metapher des Krieges. Einer der führenden Neurowissenschaftler, der sich mit solchen Fragen beschäftigt, George Lakoff, hat sich schon nach dem 11. September mit dieser Metapher beschäftigt und hat festgestellt, dass damals ganz bewusst von einem Kampf gegen die Kriminalität zu einem Krieg gegen den Terror umgeschwenkt worden ist. Und jetzt haben wir wieder diese Kriegsmetapher. Und das kann natürlich im Gehirn von Leuten auch einfach das Falsche auslösen. Weil in einem Krieg reagiert man am besten, indem man dem Feind gegenüber sich gemeinsam verhält, zusammensteht, am besten seinen Alltag so weiterlaufen lässt, wie er bisher gelaufen ist, um zu zeigen, dass man sich nicht beeindrucken lässt. Ein Virus hingegen lässt sich natürlich durch so etwas überhaupt nicht beeindrucken. Und das kann also dazu führen, dass wir eine falsche Metapher haben, die dann wiederum zu einer falschen Reaktion führt.
Um das genauer zu verstehen, müssen wir erstmal, glaube ich, vielleicht mal gucken, wie überhaupt unser Gehirn tickt. Also was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir Nachrichten lesen?
Also wir haben Assoziationen, die wir damit verbinden. Es gibt ein ganz berühmtes Experiment, das ziemlich genau zeigt, wie sehr unterschiedliche Reaktionen, Assoziationen auf bestimmte Metaphern wirken. Also es gibt dieses Experiment kommt von der Stanford University und es wurde den Menschen einen Text zu lesen gegeben, der bestand fast nur aus Fakten. Den einzigen Unterschied, in einem der Texte war die Metapher, dass Kriminalität wie ein wildes Tier sei. Und in dem anderen Text war die Metapher, dass Kriminalität wie eine Krankheit sei. Und danach wurden die Leute befragt, wie würden sie denn gegen Kriminalität vorgehen? Und das Interessante ist, dass diejenigen, die gelesen hatten, Kriminalität ist wie ein wildes Tier, die haben sehr häufig gesagt, man muss die Verbrecher einfangen und wegsperren. Also das, was man mit einem wilden Tier macht. Und diejenigen, die gelesen hatten, Kriminalität ist wie eine Krankheit vor Corona-Zeiten, die haben gesagt, ja, man muss an die Wurzeln gehen, man muss die Ursachen behandeln, wie man eben mit Kranken umgeht. Und wenn man die Leute dann fragt, ja, wie kommen sie denn darauf, dass sie so oder so entscheiden, dann haben die nicht gesagt, weil die Metapher ein wildes Tier oder eine Krankheit war, sondern sie haben gesagt, die Zahlen und Fakten sagen doch alles. Also unbewusst wurden sie durch die Metapher beeinflusst, aber auf der rationalen Ebene dachten sie, dass sie nur aufgrund von Fakten entscheiden.
Das heißt, welche negativen neuronalen Effekte kann es bei bestimmten Begriffen geben?
Also wie gesagt, bei einem Begriff beispielsweise wie Dunkelziffer, der ja auch sehr häufig verwendet wird jetzt, haben wir normalerweise das Verständnis, dass etwas Schlechtes ist. Ja, das ist so Schwarzarbeit, Dunkeldeutschland hat der Bundespräsident mal ein faschistischer Teil der Bevölkerung genannt. Während in der Krise möglicherweise die Dunkelziffer auch als etwas Positives interpretiert werden kann, dass nämlich viel mehr Menschen, als man bisher dachte, die Krankheit schon durchgemacht haben und deshalb die Sterberate viel geringer ist, als man dachte. Darf ich noch kurz, denn als ich zum ersten Mal gefragt wurde und dann in einem Interview und dann um diese Metapher, über die Metapher Krieg gesprochen habe, war es allerdings auch noch relativ einfach. Weil im Grunde ging es darum, welche Metapher benutzen wir, um die Maßnahmen, von der fast alle in diesem Land überzeugt waren, es gab 90% Zustimmungsquote, welche Metapher benutzen die, um die besonders gut zu vermitteln. Inzwischen sind wir natürlich in einer Diskussion, wo es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Den einen geht der Lockdown nicht weit genug und dauert nicht lang genug. Die anderen möchten am liebsten sofort alle Lockerungen. Hier eine Metapher zu finden, die alles abdeckt, ist unglaublich schwieriger, auch für die Medien.
Da können wir gleich auch gerne nochmal eintauchen, dass wir noch ein paar Tipps vielleicht von Ihnen bekommen, wie die Berichterstattung verbessert werden kann. Wir haben ja schon gerade gehört, dass teilweise gewisse schwierige Bilder oder auch Metaphern ja auch von der Politik genutzt werden. Sie werden aber auch in den Medien mit eingesetzt. Scheinen Journalisten bei der Wortwahl oft zu unterschätzen, wie ihre Worte wirken?
Manchmal sind sie schlichtweg auch nur gedankenlos. Das kann man vielen auch gar nicht vorwerfen in dem Stress, die man in Newsrooms hat. Aber ich würde dazu raten, sich nochmal zu überlegen, ob ich auch bestimmte Metaphern einfach übernehme von der Politik oder von welchen, die einem vorgeben. Ob ich nicht möglicherweise auch dazu neige, zum Beispiel das zu benutzen, was ich die Amygdala-Worte nenne. Das sind alle Worte, die auf das Angstzentrum unseres Gehirns, also die Amygdala, also Horror, Terror, diese Tote, also alles diese Dinge, die sehr, sehr negativ belastet sind. Und die lösen Angstreaktionen aus. In einem bestimmten Teil unseres Gehirns, nämlich diese Amygdala. Und die Amygdala hat, also da haben wir ein Problem. Die umgeht zum Teil zumindest einen Teil unseres Gehirns, der sich den Präfrontalkortex nennt. Das ist jener Teil, der eigentlich rationale Abwägungen macht. Das heißt, je mehr wir mit Angstbegriffen bombardiert werden, desto mehr schalten wir einfach den rationalen Verstand ab. Und das kann man ja in Teilen der Diskussion auch beobachten.
Herr Reiter, Sie trainieren ja auch Journalistinnen und Journalisten genau zu diesem Thema. Wie können Sie denn die Balance zwischen verständlichen, greifbaren, ja plakativen Nachrichten auf der einen Seite, aber dann eben auch nicht stressenden, angstmachenden Nachrichten schaffen?
Sie hatten ja in der letzten Woche diese Diskussion über positive Nachrichten. Und so im Zuge einer auch journalistischen Diskussion, die über die letzten Jahre gelaufen ist, mit Constructive News, ist das oft falsch verstanden worden, nach dem Motto, wir müssen immer nur Gutes berichten. Manchmal kommt es aber auch einfach nur darauf an, wie ich etwas darstelle. Also es gibt auch hier wiederum ein berühmtes Experiment, in dem Leuten gesagt wird, stellen Sie sich vor, Sie müssen eine neue Krankheit behandeln, und diese Therapie, die jetzt neu eingeführt worden ist, die hat eine Sterbequote der Menschen, die damit behandelt werden, von 10%. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, wir müssen eine neue Krankheit behandeln, es gibt eine neue Therapie und eine Überlebensquote von 90%. Faktisch gesprochen ist das die gleiche Aussage. Aber wenn Sie dann nachfragten, würden Sie die Therapie an sich vollziehen lassen, dann haben diejenigen, die auf das Sterben, man spricht in der Psychologie von Primen, also von Vorbahnen, geprimed worden sind, die haben sich dagegen entschieden. Man könnte also überlegen, ob man immer sagen muss, es sterben, was weiß ich, 1% der Infizierten. Man muss manchmal eben auch hervorheben, dass 99% der Infizierten letztlich einigermaßen gesund wieder aus dieser Infektion herauskommen.
Sagt der Kognitionswissenschaftler und Journalist Markus Reiter. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön und schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Spielen wir ein Ründchen.
Na gut.
Was mit Köpfen. Das Medienquiz.
Was bist du denn so?
Tolle Fragen. Einfache Fragen für dich.
Um einfache
dich hier schon mal zu prime.
Das,
hier.
Das macht der. Ja, dann. Schieß mal los.
Okay, soll ich anfangen?
Ja, fangen wir.
Es war ja so ein bisschen, das war auch so was Positives, kann man wirklich auch positiv jetzt verpacken, die Woche der Rückkehr, ja. Also es gibt ganz viele, also auch, weiß ich jetzt, ob das so eine tolle Rückkehr ist, also jedenfalls zum Spiegel kommt Nikolaus Blome zurück, der eine konservative Kolumne dort starten möchte. Das war ja halt hier, war der bei der Bild oder ist der bei der Bild?
Der war jetzt bis Ende Herbst, glaube ich, letzten Jahres bei Bild. Und dann gerade ist so ein bisschen Übergangsphase.
Ah, Übergangsphase, okay. Ja. Aber das will ich nicht fragen. Ich möchte mit dir darüber sprechen, dass eine Serie, die sehr, sehr beliebt ist, eine politische Serie und nicht House of Cards heißt, zurückkommt, nämlich Borgen. Es ist ja ein Riesenerfolg aus Skandinavien.
Ja.
2013 gab es die dritte und vorerst letzte Staffel von Borgen. Und jetzt gibt es 2022 eine Rückkehr. Und zwar im dänischen Fernsehen. Und Netflix macht auch mit. Das heißt, da können wir Borgen auch gucken. Und ich möchte von dir wissen, warum heißt die Serie denn Borgen? Also, was heißt denn Borgen?
Ich weiß es nicht.
Ich gucke gerade aus dem Fenster. Es ist hell, noch hell draußen.
Ich kann kurz überlegen, ob ich rate.
Mhm.
Borgen, das hat nichts mit dem zu tun, wonach es jetzt im Deutschen klingt. Also hat nichts mit Verborgen oder Geheim zu tun.
Richtig.
Deswegen muss ich kapitulieren, ich weiß es nicht. Es heißt, worum geht's da nochmal?
Kapitulieren ist schon wieder so ein kriegerischer Begriff.
Herr Kleiner.
Das wollten wir doch.
Das will ich nicht. Ich will klein beigeben, nicht geschlagen geben, unwissend zeigen. weniger negativ jedenfalls das zum Ausdruck bringen, dass ich sozusagen...
Aber du weißt es nicht.
Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Ein unbeschriebenes Blatt, Herr Fäder.
Genau.
Okay, also der dänische Originaltitel Borgen. Borgen ist deutsch die Burg. Und das ist in Dänemark die Bezeichnung von Schloss Christiansborg. Das ist der Sitz des dänischen Parlaments in Kopenhagen.
Das hätte man wissen können.
Ja, dort ist der Regierungschef, auch der oberste Gerichtshof. Und da es ja halt um die politischen Machenschaften in Europa geht, um die europäische Demokratie, könnte man wissen.
Das hätte man wissen können, das hätte man wissen können. Egal.
Gleich habe ich eine Frage für dich, die passt besser zu dir.
Um wieder zu primen?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt primen kann. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kreisten meine Fragen so ein bisschen um Menschen, die irgendwie auch Neuanfänge wagen gerade. Mhm. Und mir ist da sozusagen eine Nachricht über den Ticker gelaufen, der ja doch mittlerweile sehr bekannte und auch ausgezeichnete Jenke von Wilmsdorf, der ja mit seinem Jenke-Experiment, wo er in verschiedensten Selbstversuchen, ja auch teilweise extremen Selbstversuchen, quasi dokumentarisch Themen aufbereitet, sehr individuell, sehr authentisch, für RTL. Ja, seit ewigen Zeiten bei RTL, mal angefangen, RTL-Journalistenschule, geht jetzt nach fast 20 Jahren, verlässt er RTL und DWDL berichtet angeblich wohl zu ProSieben. Und jetzt möchte ich aber von dir wissen, er hat ja seit ein paar Jahren jetzt das Jenke-Experiment als eigene Sendung, ne? Ja. Aber wo hat er eigentlich angefangen, also mit seinem Experiment? Nämlich nicht als eigene Sendung, sondern integriert in ein anderes Format. Kannst du dich noch daran erinnern? Und wenn ja, welches?
Nein. Und deswegen kann ich welches auch nicht beantworten. Ich sage jetzt, er war bei Galileo.
Nein, Galileo wäre ja, glaube ich, ProSieben gewesen, ne?
Ach so, ja, okay.
Extra, bei Birgit Schrowange war er sozusagen...
Darf ich dir was sagen? Mhm. Sag nochmal, wie heißt der Typ?
Jenke von Wilmsdorf. Kennst du ihn nicht?
Ich habe den, glaube ich, das erste Mal bewusst wahrgenommen.
Nein, wirklich? Der hat doch sogar einen Fernsehpreis gekommen, glaube ich, im letzten Jahr, oder?
Das Fernsehpreis ist nicht so wichtig. Habe ich nie gesehen, weil kommt er nicht im Fernsehen. Naja, so, egal. ProSieben, RTL hattest du. Bei mir geht es jetzt um Sat.1. Im Sat.1 Vorabend kommt eine Show auch wieder zurück. Hier haben wir wieder eine Rückkehr. Genial daneben kommt zurück.
Ja.
Und die Show gibt es ja schon irre lang.
Die gibt es wirklich schon.
Seit welchem Jahr gibt es denn Genial daneben im deutschen Fernsehen?
Seit 1999. Geraten, ne? Geraten.
Da hast du vielleicht so eine geheime Preview auf irgendein Medienevent gesehen.
Es war 2000.
Nee.
Ich weiß nicht. 2001.
Es war das Jahr, in dem wir in eine Medien-WG gezogen sind, Herr Peller.
Wann war das denn?
2003.
Ah. Ja, egal.
Gut.
Ich habe mich auch sehr gewundert.
Auch geklärt.
auch die Frage schien scheinbar nicht mit meinem Niveau kompatibel. Sagen wir mal.
Mühe gegeben.
Sagen wir mal objektiv.
Ich habe aber gar nicht noch was Schönes für dich, Herr Peller. Aber wir müssen es beeilen.
Aber möchte ich ganz schnell von dir wissen: Oliver Pocher kommt ja zurück mit der Late-Night-Show. Ja. Pocher, gefährlich, ehrlich, interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Ich möchte aber trotzdem von dir wissen: Wie viele Shows sind denn angekündigt? Wie oft müssen wir ihn, sagen wir mal, ertragen?
Also wenn jetzt keiner zuguckt, nicht so viele wie angekündigt. Angekündigt sind eindeutig mehr. Deswegen würde ich sagen 12.
Nein, viel weniger. 4 nur.
4?
Und ich finde, das sind 3 zu viel.
Okay.
Aber egal.
So, diese Woche großes Finale The Masked Singer. Und
ja.
Riesenerfolg. Hat mich sehr gefreut. Sogar eine Million mehr als beim Finale davor, weil es war irgendwie so ein Lagerfeuergefühl, ne? So ein bisschen, was man jetzt ja auch irgendwie gerade braucht. So, ne?
Ja.
Und alle haben mal gedacht, Stefan Raab ist jetzt die letzte Figur da drunter, aber statt Stefan Raab war The Masked Singer der Mike Singer.
Ja,
das ist ein bisschen lustig. Ich möchte von dir wissen, gab es an dem Tag mehr Zuschauer bei der Tagesschau oder bei The Masked Singer?
Ich glaube bei The Masked Singer.
Falsch! Tagesschau hat mehr.
Blöd. Dann möchte ich ganz kurz zum Schluss noch von dir wissen, du hast ihn ja vorhin schon angesprochen, Niklas Blome, der zum Spiegel zurückgeht. Was war er vor seinem journalistischen Leben? Welchen Beruf hat er da ausgeübt? War er Rettungssanitäter oder war er Soldat?
Rettungssanitäter war er.
Das ist leider falsch.
Er war Soldat. 2 Jahre
Zeit.
Natürlich. So, Herr
Peller. Ein bisschen Krieg wollte ich noch hinten raus wieder reinbringen.
Auf dich ist Verlass, Herr Peller.
Auf jeden Fall.
So, ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende. Mit Deutschlandfunk Nova gibt es da super Unterhaltung zu. Und uns gibt es natürlich auch als Podcast nochmal zum Nachhören.
Mhm.
Und, Herr Peller.
Ja.
Nächsten Donnerstag, da ist der Dennis Horn da.
Stimmt.
Ich wünsche euch viel Spaß und ich höre euch zu.
Danke.
Deswegen, bis dahin wünschen wir eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.